Darren Acemoglu und James Robinson. Warum Nationen scheitern? Die Ursprünge von Macht, Wohlstand und Armut. Das Römische Imperium, die Zivilisation der Maya, das Osmanische Reich. Überall in der Geschichte gibt es Beispiele für erfolgreiche Staaten, die trotz Reichtum und Macht irgendwann untergingen. Und zu keinem Zeitpunkt ging es den Menschen in allen Gebieten der Erde gleich gut. Auch heute gibt es immense Unterschiede zwischen reichen Industriestaaten und den ärmsten Ländern wie Nordkorea, Sierra Leone oder Simbabwe. Wo das eine Land zu Wohlstand gelangt, erlebt ein anderes eine Flaute. Doch von welchen Faktoren hängen Erfolg oder Scheitern von Nationen ab? Liegt es an geografischen Gegebenheiten oder an der Mentalität der Bewohner? Wenn das so wäre, ließe sich noch lange nicht erklären, warum es dieselben Regionen der Welt zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu mehr oder weniger Reichtum oder Macht bringen. Die folgenden Blinks zeichnen die Theorie zweier renommierter Wissenschaftler bei der Beantwortung der Frage nach, warum es unter den Nationen so große Unterschiede im Einkommen und Lebensstandard gibt. Blink Nummer 1. Die meisten Theorien zur Erklärung, warum Nationen scheitern, stoßen an ihre Grenzen. Genau an der Grenze zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten liegt das Städtchen Nogales, das durch die Staatsgrenze in der Mitte geteilt ist. Die Bürger im Norden von Nogales, das zu Arizona gehört, haben wesentlich bessere Lebensbedingungen als die Einwohner des mexikanischen Teils der Stadt. Eine bessere Gesundheitsversorgung und Bildungsmöglichkeiten, eine niedrigere Kriminalitätsrate sowie ein dreimal so großes Einkommen. Viele Theorien versuchen zu erklären, wie solche Unterschiede zustande kommen, doch sie alle können nur Aspekte dieses Phänomens erklären. Nehmen wir etwa die Geografie-Hypothese. Sie besagt, die Unterschiede zwischen armen und reichen Ländern seien auf geografische Verhältnisse zurückzuführen und wurde vor allem durch den französischen Philosophen Montesquieu verbreitet. Er verfocht die These, dass die Bewohner wärmerer tropischer Regionen fauler seien als die arbeitsameren Menschen in kälteren Klimazonen und sich dadurch der Wohlstand in letzteren erklären ließe. Die moderne Version der Theorie betont, dass es mehr Krankheiten und schlechteren Boden in heißeren Regionen wie Afrika, Südasien und Mittelamerika gibt, was wirtschaftlichen Aufstieg im Weg steht. Obwohl gemäßigte Klimaverhältnisse sicher Vorteile haben, spricht nicht nur das obige Beispiel von Nogales gegen die Hypothese. Auch Singapur liegt zum Beispiel in einer tropischen Region, ist aber wohlhabend. Ebenso sind die frappierenden Unterschiede zwischen den Nachbarländern Nord- und Südkorea oder den ehemaligen beiden deutschen Staaten sowie der geschichtlich belegte Auf- und Abstieg bestimmter Gebiete mit der Geografie-Hypothese nicht erklärbar. Dann gibt es noch die Kulturhypothese, die Religion, Werte und kollektive Gewohnheiten als entscheidenden Faktor für wirtschaftlichen Erfolg betrachtet. Der Soziologe Max Weber etwa hielt die protestantische Arbeitsethik, die durch die Vorstellung von Arbeit als Pflicht geprägt ist, für den Schlüssel zu wirtschaftlicher Stärke. Dagegen wurden zum Beispiel konfuzianische Werte wie Menschlichkeit, Treue und Aufrichtigkeit lange als erfolgshemmend angesehen. Doch auch diese Theorie stößt an ihre Grenzen und kann zum Beispiel nicht den Unterschied zwischen Nord- und Südkorea erklären, die sich trotz kultureller Ähnlichkeit völlig unterschiedlich entwickelten. Die Ignoranzhypothese wiederum nimmt an, dass wirtschaftliches Scheitern in der Inkompetenz der herrschenden Schicht begründet liegt. Diese sei schuld am Versagen der Märkte und stürze ihre Länder in die Armut. Es stimmt zwar, dass der wirtschaftliche Niedergang Ghanas etwa auf eine katastrophale Wirtschaftspolitik zurückzuführen ist. Es zeigt sich jedoch, dass Politiker sich der Probleme ihrer Politik oft bewusst sind. Nicht ihre Inkompetenz lässt sie falsch handeln, vielmehr sind es oft äußere Anreize und Hindernisse, zum Beispiel der Wunsch, bestimmte Interessengruppen zufriedenzustellen, die wichtiger für sie sind. Wir sehen, die genannten Hypothesen beleuchten nur Teile des Problems und sind nur bis zu einem gewissen Punkt gültig. Schauen wir uns also einen überzeugenderen Erklärungsansatz an. Blink Nummer 2. Inklusive Institutionen sind der Schlüssel zum wirtschaftlichen Erfolg von Staaten. Doch wenn es nicht Geografie, Kultur oder die Kompetenz der Machthaber sind, welche Faktoren führen denn dann zum Wohlstand von Nationen? Eine Reihe von historischen Beispielen, wie etwa die Geschichte der Maya, die von Botswana oder die vom England des 17. Jahrhunderts zeigt, dass der wichtigste Faktor ein stabiles Gefüge mit sogenannten inklusiven Institutionen ist. Inklusive Institutionen sind diejenigen politischen und wirtschaftlichen Institutionen, die die gesamte Gesellschaft einschließen. Sie ermöglichen eine breite demokratische Mitwirkung an Politik und Wirtschaft und verhindern die Ausbeutung von Ressourcen und die Bereicherung einzelner Personen ohne Nutzen für den Rest der Gesellschaft. Inklusive politische Institutionen zeichnen sich durch eine Vielzahl individueller Rechte wie Freiheit in der Berufswahl und Zugang zu Bildung aus. Inklusive wirtschaftliche Institutionen setzen auf sichere Eigentumsrechte, konkurrenzfähige, wenig gesteuerte Märkte und öffentliche Dienstleistungen, die es den Menschen erlauben, Unternehmen zu gründen und frei Verträge abzuschließen. Fast alle Länder, die einen hohen Lebensstandard erreicht haben, verfügen über inklusive Institutionen. Sie setzen Anreize für Bildung, Leistung und Innovation und sorgen für eine breitere Einkommensverteilung, da sie verhindern, dass eine Elite ihre Macht ausnutzen und von unlauterem Wettbewerb profitieren kann. Um zu veranschaulichen, wie unterschiedliche Staaten mit und ohne inklusive wirtschaftliche Institutionen funktionieren, schauen wir uns die Geschichten von zwei Männern an, die es in den letzten Jahrzehnten zu enormem Reichtum gebracht haben. Während Carlos Slim in Mexiko, einem Land ohne inklusive Institutionen, durch die Ausnutzung seiner Monopolstellung für Festnetztelefonie reich geworden ist, hat Bill Gates in den USA sein Vermögen angehäuft, indem er Produkte erfunden hat, deren gesamtgesellschaftlicher Mehrwert bei weitem seine eigenen Einnahmen überstieg. Nur in Ländern mit inklusiven Institutionen ist ein solcher Mehrwert möglich, denn nur in ihnen entsteht das Gefüge von Anreizen, das für eine funktionierende Marktwirtschaft notwendig ist. Link Nummer 3. Inklusive Institutionen entstehen durch historische Zufälle und bringen langfristigen Wohlstand. Kein anderes Ereignis hat das Mittelalter und die frühe Neuzeit Europas so nachhaltig geprägt wie der Schwarze Tod. Mitte des 14. Jahrhunderts reiste die Pest entlang der Handelswege zwischen Fernost und Europa und riss auf ihrem Weg fast die Hälfte der europäischen Bevölkerung mit in den Tod. Im Nachhinein betrachtet, hat diese Katastrophe weit mehr ausgelöst als eine Änderung der hygienischen und medizinischen Standards. Der Ausnahmezustand formte Europa auch wirtschaftlich gesehen für die folgenden Jahrhunderte. Die Pest ist ein historisches Beispiel für ein zufälliges Ereignis, das Kettenreaktionen auslöst und das soziopolitische Gleichgewicht eines Landes, eines Kontinents oder des ganzen Globus so ins Wanken bringt, dass zwangsläufig weitreichende Reformen und mit ihnen die so wichtigen Institutionen entstehen müssen. Vor dem Ausbrechen der Pest herrschte in Europa der Feudalismus mit seiner äußerst extraktiven Gesellschaftsordnung. Monarchen, Adel und Kirche besaßen Ländereien und gaben Lehen an ihre Untertanen, die Vasallen. Diesen wiederum waren die Bauern untertan, die das Land beackern und Vieh auf ihm züchten durften, dafür aber den Großteil ihrer Ernte in Form von Fron an ihre Herren abgeben mussten. Die Bauern waren unfrei und hatten keine Rechte, da der Fronherr rechtliche Gewalt über sie besaß. Doch dann kam die Pest und die verheerende Krankheit raffte so viele Opfer im arbeitsfähigen Alter hin, dass Arbeitskräfte auf einmal knapp wurden. Dadurch wuchs der Einfluss der Arbeiter. Sie fingen an, eine höhere Entlohnung und gesellschaftliche Rechte zu fordern. Gleichzeitig bildete sich eine Schicht wohlhabender Kaufleute, die sich gegen die königliche Kontrolle auflehnte und eine Liberalisierung des Handels forderte. In England etwa führte dies zur glorreichen Revolution im 17. Jahrhundert, die zu Pluralismus und freier Marktwirtschaft führte. Es entstanden wirtschaftliche Institutionen, die freien Handel, den Rechtsstaat und Schutz des Eigentums garantierten. Diese Revolution mündete 50 Jahre später in die industrielle Revolution, welche bekanntlich eine florierende Wirtschaft und Wohlstand für Großbritannien und andere europäische Länder brachte. Den meisten Ländern, die langfristigen Wohlstand erreicht haben, ist gemein, dass an einem oder mehreren entscheidenden Punkten ihrer Geschichte die Chance ergriffen wurde, solide, inklusive Institutionen ins Leben zu rufen. Link Nummer 4. Für langfristigen Wohlstand braucht es zudem eine Zentralisierung der politischen Macht. Die Industrialisierung war eine große Chance für viele Länder, es zu Wohlstand zu bringen. Leider verhinderten fehlerhafte Strukturen vielerorts eine Industrialisierung, denn es fehlte in vielen Ländern Anfang des 19. Jahrhunderts an politischer Zentralisierung, einem wichtigen Element für langfristigen Wohlstand. In vielen Teilen Afrikas etwa war es ohne ein Mindestmaß an politischer Zentralisierung nicht möglich, die Industrialisierung voranzubringen. Ein Beispiel dafür ist Somalia, in dem 6 Clanfamilien dominieren und mit den sogenannten Dia-zahlenden Gruppen miteinander um die wenigen Ressourcen kämpfen. Die Clans haben keine niedergeschriebenen Gesetze oder Rechtsinstitutionen, sondern regeln ihre Angelegenheiten hauptsächlich über Blutfäden. Es gibt also keinen zentralen somalischen Staat, sondern breit verteilte politische Macht. Und die Aufsplitterung machte es der somalischen Gesellschaft so schwierig, auf den Industrialisierungszug aufzuspringen. Nur mit einem vertrauenswürdigen Staat werden Investoren und Innovatoren aktiv, um die Produktivität zu steigern. Um einem Staat aber vertrauen zu können, muss zunächst dessen politischer Kurs einschätzbar sein und die Autorität seiner Regierung außer Frage stehen. Eine breit verteilte politische Macht, die in Fäden verwickelt ist und in zersplitterten Clans kämpft, führt hingegen ins Chaos. Dort gibt es keinen akzeptierten Staatsapparat, der einen stabilen Rechtsstaat und damit grundlegende Sicherheit und Struktur gewährleistet. In Ländern wie den Vereinigten Staaten oder Australien, in denen die industrielle Revolution stattfinden konnte, weil eine zentralisierte politische Macht für Recht und Ordnung sorgte, kam es im 19. Jahrhundert zu einem schnellen Wachstum und Wohlstand. Doch es gibt Staaten, in denen diese Verhältnisse noch nicht geschaffen waren und die somit den Anschluss im Industriezeitalter verpassten. Und noch heute gelingt es Ländern wie Afghanistan, Haiti, Nepal oder Somalia oft wegen rivalisierender Gruppen nicht, eine Grundordnung herzustellen und sich damit die Chance auf ein rapides Wirtschaftswachstum zu sichern. Blink Nummer 5. In ärmeren Ländern dominieren extraktive Institutionen, die sich zu Ungunsten des Staates und der Bevölkerung halten. Obwohl inklusive politische und wirtschaftliche Institutionen eine so wichtige Rolle für das Wohlergehen eines Staates spielen, sind sie, historisch gesehen, die Ausnahme. Stattdessen dominieren vielerorts sogenannte extraktive, also autoritäre, ausbeuterische Institutionen. Extraktive Institutionen ermöglichen die Ausbeutung von Ressourcen zugunsten einer Elite. Solche Eliten haben kein Interesse an einer für das Land erfolgreichen Wirtschaft und wollen vor allem die Kontrolle über Politik und Wirtschaft behalten, was schwere Folgen für die Bevölkerung hat. Ab 1445 revolutionierte die Erfindung des Buchdrucks binnen weniger Jahrzehnte ganz Europa. Von Straßburg, Rom und Florenz über London und Budapest bis nach Krakau. Die Herrscher im Osmanischen Reich dagegen wollten von dieser neumodischen Erfindung nichts wissen, denn sie fürchteten eine Bedrohung für ihre Macht durch die Verbreitung von Büchern. So war es bis ins Jahr 1727 nicht möglich, Druckerzeugnisse auf Arabisch für die Bevölkerung herzustellen, was natürlich immense Auswirkungen auf deren Bildungsstand hatte. Schätzungen zufolge konnten nur 2-3% der Bürger des Osmanischen Reiches zu dieser Zeit lesen, während es in Westeuropa etwa 40-60% waren. Ein aktuelleres Beispiel liefert Nordkorea, wo die Bürger kein Recht auf Eigentum haben und keine Institutionen existieren, die eine wirtschaftliche Aktivität fördern. Seit Kim Il-sung sich 1947 zum Diktator machte und eine zentrale Planwirtschaft einführte, wurden die Freiheiten der Bürger am Markt und in allen Lebensbereichen massiv beschnitten, abgesehen von einer winzigen Herrscherelite um Il-sung und später seiner Nachfolger. Jegliche Innovation wird im Keim erstickt und das führte im Laufe der Jahre zum Erlahmen der Industrieproduktion und sogar der Landwirtschaft. Im Königreich Kongo entstanden im 16. Jahrhundert bereits extraktive Institutionen, die keinen Anreiz für ein nachhaltiges Wachstum und Wohlstand des Reiches boten. Zur Zeit des Kolonialismus wurde das Land vom König in der Hauptstadt Mbanza und einer Handvoll Gouverneure beherrscht, deren Vermögen aus Plantagen bestand. Mithilfe der Sklaverei wurden Ressourcen zugunsten der Gouverneure und der Europäer ausgebeutet. Doch auch mit der Gründung der Republik Kongo im Jahr 1960 verschwanden diese absolutistischen Strukturen nicht. Eine kleine Elite um den Präsidenten bereichert sich noch immer privat, anstatt Eigentumsrechte für das Volk zu sichern und wirtschaftlichen Fortschritt zu fördern. Aber wehren sich die Bürger solcher Länder nicht und lehnen sich gegen ihre Regimes auf? Doch, tun sie. Historisch lässt sich jedoch beobachten, dass nach Revolutionen und Umwälzungen meist die gleichen extraktiven Institutionen wiederkehren. Nach dem Ende des Kolonialismus ersetzte zum Beispiel in vielen afrikanischen Ländern eine einheimische Elite die ehemaligen sogenannten weißen Herren und führte deren ausbeuterische Institutionen fort. Nur in wenigen Ländern in Afrika, wie zum Beispiel Botswana, vollzog sich ein politischer und wirtschaftlicher Wandel. Link Nummer 6. Auch in extraktiven Systemen findet Wachstum statt, doch es ist nicht nachhaltig und es mangelt ihnen an Innovation. In den 1970er Jahren, während des Kalten Kriegs, sah es eine Zeit lang so aus, als würde die Sowjetunion die USA wirtschaftlich überholen. Der Grund für das rasante Wachstum der sowjetischen Wirtschaft war, dass Arbeitskräfte aus der Landwirtschaft in die Industrie umgesiedelt wurden. Dies führte zu einem vorübergehenden Wirtschaftswachstum, das allerdings schon bald nach der Umsiedlung endete. Auch autoritäre Eliten bemühen sich um wirtschaftliches Wachstum. Denn dieses ist die Voraussetzung für steigende Gewinne. Jedoch findet Wachstum in extraktiven Systemen ausschließlich statt, indem vorhandene Methoden und Technologien ausgebeutet werden. Für nachhaltiges Wachstum sind aber Innovationen und technischer Wandel nötig, welche in autoritären Systemen nicht möglich ist. Es fehlt an Anreizen für Erfindungen, da die Eliten Veränderungen fürchten und freie Märkte unterbinden. Im freien Markt sorgen Anreizsysteme dafür, dass Innovationen hervorgebracht und Effizienzsteigerungen erzielt werden. In autoritären Systemen werden Anreize für Innovationen und Effizienzsteigerungen in der Regel zentral festgesetzt, was selten zu befriedigenden Ergebnissen führt. So bekamen beispielsweise die sowjetischen Arbeiter unter Stalin oft gut ein Drittel ihres Lohnes als Bonus ausgezahlt, wenn bestimmte Produktionsquoten erreicht wurden. Dies führte jedoch dazu, dass Innovationen unterbunden wurden. Neue Ideen zu verfolgen bedeutet einen kurzfristigen Produktivitätsverlust mit dem Ziel einer längerfristigen Produktivitätssteigerung. Doch die Arbeiter waren nicht interessiert. Durch die Boni-Regelung des Regimes hätten sie während der Entwicklung einer innovativen Technologie auf ihre Prämien verzichten müssen, weshalb sie diese lieber vermieden. Ein aktuelles Beispiel mit ähnlichen Mustern. China ist zwar das Wachstumswunder unserer Zeit, wird ohne Systemwandel jedoch bald an seine Grenzen stoßen. China weist zwar einige Merkmale inklusive wirtschaftlicher Institutionen auf, wie zum Beispiel Eigentumsrechte und einigermaßen funktionierende Finanzmärkte. Doch Chinas Wirtschaftswachstum basiert, wie das der Sowjetunion in den 70er Jahren, auf der Umsiedlung von Arbeitskraft und Kapital aus der unproduktiven Landwirtschaft in die herstellende Industrie. Diese beutet vor allem bestehende Technologien aus, ohne Innovationen hervorzubringen. Daher wird China ohne weitreichende Reformen nicht in der Lage sein, das Wachstum hochentwickelter Länder zu erreichen, beziehungsweise wird Chinas Wachstum im nächsten Jahrzehnt massiv zurückgehen. Link Nummer 7. Politischer Wandel ist immer institutioneller Wandel, und der braucht seine Zeit. Im Dezember 2010 begann eine Reihe von Protesten gegen die Regierung Tunesiens, ausgelöst durch die Selbstverbrennung des Gemüsehändlers Mohamed Bouazizi. Wenig später folgten Aufstände und Revolutionen in vielen arabischen Ländern wie Algerien, Bahrain oder Ägypten, wo im Februar 2011 Hosni Mubarak, der 30 Jahre lang Ägypten regiert hatte, aus dem Amt entfernt wurde. Der arabische Frühling war die Reaktion auf eine Armut, die durch fehlende inklusive Institutionen ausgelöst worden war. Ägypten wurde von einer kleinen Elite beherrscht und die Massen, die auf dem Tahrirplatz protestierten, waren die Benachteiligten, die unter den Institutionen litten, die Ägypten zu einem der ärmeren Länder der Welt machten. Doch so einfach ist es mit einem Protest nicht getan. Ein Land und seine Entwicklung verstehen, heißt immer seine Institutionen verstehen. Sinnvolle politische Maßnahmen können erst dann eingeleitet werden, wenn das institutionelle Gefüge eines Landes eingehend analysiert wurde. Politischen Wandel herbeizuführen ist oft schwer. Häufig sind die Folgen kaum vorhersehbar, da viele Länder in einem Teufelskreis gefangen sind, aus dem auszubrechen schwierig ist. So mag etwa der Sturz Mubaraks ein Schritt in Richtung Demokratie gewesen sein. Dennoch ist zu befürchten, dass sich aus dem resultierenden Machtvakuum ein Militärregime entwickelt, das auf den bestehenden autoritären Institutionen basiert. Denn viele Gruppen in der Gesellschaft haben Angst vor der Instabilität, die eine wirkliche Demokratisierung mit sich brächte. Ein weiterer Faktor, der hier prinzipiell bedacht werden muss, ist die Zeit. Ein Wandel hin zu inklusiven Institutionen und einer funktionierenden Demokratie vollzieht sich nicht über Nacht. Nach der Französischen Revolution von 1789 dauerte es beispielsweise 80 Jahre, bis eine stabile Demokratie entstanden war. Entsprechend unrealistisch ist die Annahme, dass diese Entwicklung nun in Ländern wie Ägypten binnen weniger Jahre stattfinden könne. Nichtsdestotrotz, der erste Schritt auf dem langen Weg zu Demokratie und Wohlstand ist ein tiefgehendes Verständnis der Institutionen des betreffenden Landes. Blink Nummer 8. Entwicklungshilfe sollte auf institutionelle Reform abzielen und nicht autoritäre Systeme stützen. Nach dem Sturz der Taliban im Jahr 2001 hatte Afghanistan die Möglichkeit, eine Demokratie aufzubauen. Es wurde auch Entwicklungshilfe geleistet, doch diese Gelder wurden leider kaum für den Wiederaufbau verwendet. Ein Großteil versickerte in Verwaltungsangelegenheiten und im schlimmsten Fall in den Taschen von Einzelpersonen. Denn zudem wurde die dünne bürokratische Elite des Landes wegen der besseren Bezahlung in die Entwicklungshilfe gelockt, was den ohnehin fragilen Staat nicht stützte, sondern weiter schwächte. Das Beispiel Afghanistan zeigt, wie Milliarden an Entwicklungshilfe falsch eingesetzt wurden. Doch dies ist keine Ausnahme. Viele Studien kommen zu dem Schluss, dass nur 10-20% der Entwicklungshilfegelder ihre eigentlichen Adressaten erreichen. Und nicht nur das. Die grundsätzliche Idee hinter Entwicklungshilfe beruht schlicht auf einem falschen Verständnis der Ursachen von Armut. Denn die sind nicht mit ein paar finanziellen Spritzen zu beheben. Länder wie Afghanistan sind arm, weil ihre Institutionen autoritär sind, was zu einem Mangel an Eigentumsrechten und Rechtsstaatlichkeit führt. Leider tut die Entwicklungshilfe oft nicht viel, um extraktive Institutionen abzusetzen. Entwicklungshilfe sollte eingesetzt werden, um Reformen zu unterstützen, die zur Entwicklung inklusiver Institutionen notwendig sind. Die Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern sollte so strukturiert werden, dass bislang ausgeschlossene Gesellschaftsgruppen an der Entscheidungsfindung teilhaben. Brasilien ist ein schönes Beispiel für einen Erfolg durch die Beteiligung weniger privilegierter Bevölkerungsgruppen. Dort sorgte ein befreites und ermächtigtes Volk für einen Wandel anstelle von Ökonomen oder Politikern. Mithilfe einer reaktivierten Bürgerbewegung konnte die Militärdiktatur 1985 gestürzt werden. Soziale Bewegungen wie Gewerkschaftsbünde und Studentenvereinigungen hatten die Grundlage für eine starke Koalition zur Wiedereinführung der Demokratie gelegt. Mit diesem Durchbruch des Teufelskreises extraktiver Strukturen gelang es Brasilien schließlich, wirtschaftlich aufzublühen, sodass es in den Jahren 2000 bis 2012 das schnellste Wirtschaftswachstum der Welt aufwies. Hilfsprogramme, die ohne ein umfassendes Verständnis des institutionellen Kontextes und ohne solches Empowerment entwickelt werden, führen dagegen zu Verschwendung und sind kontraproduktiv. Das waren die Blinks zu Warum Nationen scheitern von Darren Acemoglu und James Robinson. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass arme und reiche Länder sich vor allem in ihren politischen und wirtschaftlichen Institutionen unterscheiden. In reichen Ländern finden sich sogenannte inklusive, also demokratische, die ganze Gesellschaft einschließende Institutionen. In armen Ländern hingegen finden sich sogenannte extraktive, also autoritäre, ausbeuterische Institutionen, die die Herrschaft elitärer Klassen stützen. Nur inklusive Institutionen und ein zentralisierter und funktionierender Rechtsstaat können sicherstellen, dass innovative Ideen aus der Bevölkerung die Wirtschaft bereichern können. In den ausschließenden Systemen dagegen bestehen zu wenig Anreize für Innovation und Investitionen, die für die Schaffung von Wohlstand wichtig sind. Inklusive Institutionen entstehen oft durch historische Zufälle, doch ein institutioneller Wandel braucht auch Zeit. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff Warum Nationen scheitern und teile deine Gedanken mit uns.